Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Doris, wie wär's mit deinem neuen Job? Lumen Brothers hätte einen zu vergeben. Du müsstest nur ein paar Zahlen schupfen und die Bezahlung ist hervorragend.
Hervorragende Bezahlung? Ich nehme den Job.
Aber es gibt einen Haken.
Und der wäre?
Ach, eine kleine Hirn-OP.
Okay, ich überleg's mir.
Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die rätselhafte Arbeitswelt in Serien.
Ja, rätselhaft, weil heute geht es um die wohl rätselhafteste Serie, die es zurzeit gibt. Die Rede ist von Severance auf Apple TV.
Ja, die Serie ist tatsächlich ein Mysterium als Ganzes. Severance von Apple TV Plus gibt sich als Workplace-Serie aus, ist außerdem Science-Fiction, Fantasy, Mystery, Crime, Romantic und was sonst noch. Sie bricht mit allen Erzähltraditionen, sie ist gespickt mit versteckten Hinweisen, verklausulierten Dialogen. Severance führt uns in die Irre und verwirrt komplett. Es gibt 2 Staffeln, eine dritte ist bestätigt. Wir sind dabei, obwohl wir vieles, wirklich sehr vieles, nicht verstehen. Ganz besonders die letzte Folge lässt viele Fragen offen. Wir brauchen also jemanden, der uns Severance erklärt. Wir brauchen einen Experten.
Ja, und wir haben ihn auch. Filmwissenschaftler Raid Koloki ist bei uns im Studio und wird versuchen, Sinn und Wesen von Severance zu erklären. Hallo, Raid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber worum geht's denn in Severance?
Ja, ich würde jetzt erstmal kurz was zur Geschichte sagen. Also die Serie führt uns ein mit einem Protagonisten, Mark Scout, der bei einer Firma anfängt zu arbeiten. Lumen heißt die Firma. Und das Besondere bei diesem Job ist, dass er sich einem Eingriff unterziehen musste, bevor er dort anfängt zu arbeiten, der seine Arbeitspersönlichkeit quasi von seiner Privatpersönlichkeit trennt. Das heißt, wenn er zu Hause ist, hat er keine Erinnerung daran, was bei der Arbeit passiert und umgekehrt. Genannt werden diese Persönlichkeiten Innie für die Arbeitspersönlichkeit und Outie für die Privatpersönlichkeit sozusagen. Das ist dann später wichtig, diese Terminologie, um dann über diese unterschiedlichen Persönlichkeiten reden zu können. Und das Ganze ist aber direkt kombiniert eigentlich mit der Trauerverarbeitung. Also er beginnt dort zu arbeiten, weil er sich von diesem Eingriff in seine Persönlichkeit verspricht, die Trauer um seine verstorbene Frau besser verarbeiten zu können oder eigentlich ja besser verdrängen zu können. Das Ganze gerät dann irgendwann ins Wanken, als ein ehemaliger Arbeitskollege, Petey heißt er, glaube ich, ihn in einem Privatleben trifft, was eigentlich nicht passieren sollte. Und er sagt, dass Lumen da komische Dinge tut, die er auch noch nicht ganz benennen kann. Und er sich hat reintegrieren lassen. Das heißt, dass er durch irgendeine ominöse Operation seine beiden Persönlichkeiten wieder zusammenführen will. Und dann beginnt Mark auch zu zweifeln an Lumen. Und das beginnt sozusagen, das Ganze ins Rollen zu bringen.
Ich gebe es ja zu, ich habe mich und ich mache mich jetzt wahrscheinlich super unbeliebt, weil ich weiß, es gibt ganz viele Fans von Severance, die das ganz toll finden. Ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen geplagt, insbesondere auch bei der zweiten Staffel oder noch mehr bei der zweiten Staffel als bei der ersten. Raid, wie ist es dir ergangen?
Also bei mir machst du dich nicht unbeliebt, mir ging es nämlich genauso. Ich fand es, also einerseits von der Ästhetik her wirklich bestechend, wie das schon losging mit diesem Setting, dass eine Frau da auf so einem Konferenztisch liegt und das Ganze in dieser Retro-Ästhetik gehalten wurde. Gleichzeitig schon klar war, es ist irgendwie auch ein gewisses Zukunftsdesign, das Ganze. Und es dann erstmal darum ging, dass sie irgendwelche über den Lautsprecher gestellte Fragen beantworten sollte, sie aber alle negativ beantwortet hat und das aber als positiv ausgelegt wurde. Und das fand ich erstmal von dem Grundsetting her interessant. Aha, wo geht's? Worum geht's da eigentlich und so weiter? Ich habe den Eindruck, dass die Serie da sehr stark versucht, über Stimmung, Atmosphäre, originelles Design und so weiter die Zuschauerinnen in den Bann zu ziehen. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Grad. Dann finde ich es aber vom Erzählrhythmus extrem schleppend. Also sehr viele Andeutungen. Die Stimmung ist ja auch extrem beklemmt, sowohl in der Innie als auch in der Outie-Welt. Und das reicht meiner Meinung nach nicht, um die Zuschauerinnen dann über eine ganze Staffel dran zu halten. Also es gibt ja viele Serien, die einen hohen Einstiegspreis haben. Ja, The Wire, denke ich, an Mad Men und so weiter, wo man erstmal ein paar Folgen braucht, um da reinzurutschen. Aber dann ist man noch drin und will auch wissen, wie es weitergeht. Bei Severance plätschert das doch sehr arg dahin. Es sind sehr viele Andeutungen, Anspielungen. Es gibt zu wenig Halt, finde ich, der die Zuschauer dran hält. Jetzt natürlich die Spekulation, warum ist die so beliebt? Ich kann mir vorstellen, dass es viele Zuschauerinnen gibt, die gerade dieses Spekulative mögen. Also viele Andeutungen, diese Rätselhaftigkeit. Die Serie bietet ja auch viel Skurriles, über das man viel spekulieren kann. Ja, verschwörungstheoretisch irgendwie, wenn man Lust daran hat sozusagen. Ja, Dann ist das Thema Tech-Konzerne, die Macht haben wollen, natürlich hochaktuell. Ja, absurderweise erinnert das Design ja dieser Arbeitswelt eher an Apple selbst, die Serie produziert haben, und die wird nicht besonders positiv dargestellt. Ja, die Infantilisierung der Arbeitenden dort mit der Dance Experience zum Beispiel und irgendwelchen Waffelspeisen, die da kredenzt werden als Belohnung sozusagen für so Kinder, denen man Süßigkeiten gibt, wenn sie was gut gemacht haben und so weiter. Dieses Sterile, also das hat einerseits was Bestechendes, aber ich finde, es hält einen dann nicht lang genug dran. Das ist eigentlich ein Konzept, was beim Film gut funktionieren kann, den man im Kino sieht. Ich denke da zum Beispiel an 2001, also vieles, glaube ich, der Ästhetik auch 2001 von Stanley Kubrick entlehnt. Aber da sitzt man im Kino, hat diese 3 Stunden, die Außenwelt ist abgeschaltet und dann sitzt man da und kann sich drauf einlassen. Und so wird man ja nach einer Stunde immer wieder entlassen sozusagen, nächste Woche. Ich glaube, es wurde ja wöchentlich ausgestrahlt. Und dann muss man ja wieder reinfinden und dann seine Lebenszeit dann wieder sozusagen, dann sagen, okay, jetzt wieder eine Stunde Severance, beklemmende Arbeitswelt, beklemmende Außenwelt eigentlich ja auch. Ja. Also ich hätte die Serie wahrscheinlich nicht zu Ende geschaut, jetzt diese 2 Staffeln, wenn ich mich nicht...
Du musstest,
für den
tut uns leid. Du musstest. Ja. Nein, aber trotzdem ist es ja so, entschuldige, nehme ich jetzt deine Frage weg, ja, weil, aber es ist ja, dieser Hype ist... Fakt. Er ist Realität. Es gibt ganz viele Leute und wir haben auch eine Kolumne im Standard, die heißt Hallo, was schauen Sie? Da fragen wir Menschen des öffentlichen Lebens, was sie gerade für eine Serie schauen, und ich muss jedes Mal dazu sagen, aber bitte nicht Severance, weil das hatten wir schon. Das kommt ganz oft. Christian Friedel beispielsweise, das ist der Darsteller des Hotelmanagers in The White Lotus, hat Fabian die genannt. Er findet die total faszinierend.
Also was man schon merkt, ist, dass das wirkt alles sehr durchdacht. Also das ist jetzt nicht so, dass man den Eindruck hat, die spekulieren da irgendwie rum mit ein bisschen Design und so und toben sich da aus und da ist da nichts dahinter. Also das finde ich, das merkt man schon recht schnell, dass das sehr durchdacht wirkt und dass sich das Warten auch lohnen könnte. Ja, also deshalb habe ich auch gedacht, so, irgendwie sollte man schon weitergucken und da kommt bestimmt noch was und irgendwie bin ich schon auch neugierig, aber ich fand es dann wirklich schleppend. Ja. Eine Kollegin von euch aus der Printabteilung hatte mich angesprochen wegen Arbeitswelten, die hat also irgendwas zu Arbeitswelten gemacht und hat auch die Serie damit einbezogen und hatte mich angesprochen, ob ich ein Telefoninterview mit ihr führe. Und ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass diese Arbeitsweltthematik eher vordergründig nur eine Rolle spielt. Und dass es eher um Fragen der Identität geht, weil das direkt auch mit dieser Trauer-Thematik verbunden war und inwieweit es sich Identität für uns konstituiert und wodurch und so weiter. Ich musste da auch ganz stark an Eternal Sunshine of a Spotless Mind von Michel Gondry, Jim Carrey, der ja seine Freundin, ich glaube, die hat ihn verlassen oder so, vergessen wollte und dann auch so eine Firma, die Erinnerungen löscht, beauftragt, diese Erinnerungen an seine Freundin zu löschen und der dann aber dieser Löschung entkommen will. Und dann ja in seiner Erinnerung ständig unterwegs ist und die Erinnerung retten will und so weiter. Also daran hatte mich das thematisch dann ganz stark erinnert. Und deshalb erschien mir diese Arbeitsweltthematik eher vordergründig und ein ganz guter Aufhänger, um das zu thematisieren.
Ja. Und es kann dann schon sein, dass es das ist, was die Menschen so fasziniert, weil es ja tatsächlich um mich selbst geht in gewisser Weise so. Wir sind aber hier, um tatsächlich die letzte Folge mit dir durchzugehen. Es passiert ja doch so einiges und diese letzte Folge hat mich dann schon in gewisser Weise auch versöhnt, weil sie ist großartig. Ja? Legen wir los, beziehungsweise noch vorweg der Hinweis an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Alles, fast alles, was jetzt kommt, ist interessanter, um nicht zu sagen viel interessanter, wenn man die Serie und ganz besonders die letzte Folge schon gesehen hat. Zudem spoilern wir ohne Ende. Also wer noch nicht die letzte Folge gesehen hat, dann sollte das husch husch nachholen.
Und zurückkommen.
Ganz schnell, genau, ja, wieder zurückkommen. Ja, also dann legen wir los. Letzte Folge Severance.
Ja, Ausgangspunkt ist die bittere Erkenntnis, dass Mark Gemma retten kann, aber alle anderen nicht. Und im Zuge dessen kommt es zu einem bemerkenswerten Selbstgespräch. Was geht denn da vor sich?
Also das Selbstgespräch fand ich super. Das hat mich echt beeindruckt. Ich musste sofort an den Gollum denken, an Herr der Ringe, wo das ja ähnlich dramatisch auch inszeniert ist, auch mit dieser Beschleunigung der Montage, dass also die Erwiderung sozusagen des anderen Ichs immer schneller erfolgte. Und ja, hier eben fand ich das noch eindrücklicher, dass man wirklich von 2 Persönlichkeiten, also das wirklich wie 2 Persönlichkeiten wahrgenommen hat und sich immer daran erinnern musste, es ist ja ein Mensch, der hier redet, sozusagen mit sich selbst Zwiesprache hält in gewisser Weise. Und man erst, also mir ging das jedenfalls so, ganz auf der Seite des Outies ist, der seinen Inni retten will aus dieser trostlosen Umgebung und wieder mit seiner Frau vereint sein möchte. Und dann der Inni aber immer mehr Eigenleben bekommt und dann immer mehr eine tragische Figur auch in der Wahrnehmung wird. Und dann so eine kognitive Dissonanz bei einem entsteht, dass man sagt, okay, ist doch jetzt absurd, dass man jetzt plötzlich auf dieser Seite des Innis dann mehr steht, der sich bedroht fühlt und der sein kleines, klägliches Leben irgendwie retten will und die Liebe zu der Helly, also dieser seiner Kollegin. Und dann denkt man mal, was sind ja keine zwei, sondern es ist ja eigentlich völlig absurd, was da gerade passiert. Und das fand ich also sehr spannend, wie das inszeniert und eingebettet war und ist dann ja auch eine logische Folge aus dieser ganzen Grundkonstellation. Ja, also insofern war es eigentlich nicht überraschend und muss ja auch nicht. Und dann, wie es aber gemacht wurde, war es perfekt eingebettet und durch die Inszenierung einfach total überzeugend. Und das war fesselnd, ja.
Steht ja dann auch so kurz eine Vereinigung der beiden Teile im Raum. Ja? Also dass die Vereinigung genau. Inni und Outie scheint möglich. Aber man fragt sich natürlich, wie soll das funktionieren? Also natürlich, wenn ich den Chip raus... Nein, aber nicht einmal dann, ja?
Ja, ja. Und dann ist ja auch so schön inszeniert, der geht ja immer nur in das Zimmer zurück und dann auf den Balkon. Und diese schmale Grenze, also wie fragil das Ganze ist und ob es dann sozusagen in die Inni-Welt geht oder in die Outie-Welt und so weiter. Interessant finde ich dann noch, dass eigentlich beide Welten trostlos sind. Also ich finde ganz stark in der Serie das Kältemotiv vertreten auf mehrere Art und Weisen. Also weiße Gänge, Schnee draußen, es ist immer kalt, karge Landschaften. Also auch wenn die Miss Kobel da zu so einer Art Ursprungsort zurückfährt und so weiter, sind das so karge Felslandschaften, die auch so teilweise Schnee und Eis bedeckt sind und so weiter. Also das fand ich ganz zentral und dieses Kältemotiv herrscht ja sowohl innen als auch außen vor. Also das fand ich ganz stark und auch diese Miss Kobel, auch wenn die dann ja hinterher sozusagen gegen Lumen zu arbeiten scheint, strahlt ja eine extreme Kälte aus. Also wie die redet, auch diese so fast eisgrauen Haare und so die ganze Ausstrahlung, auch die Bürolandschaft dann da drin, es hat nichts Gemütliches, gar nichts, ja, es ist alles ganz karg eingerichtet und so, ja, also das fand ich auch noch sehr stark, das wollte ich auch noch.
Sind wir da auch in dieser Trauerthematik mit der Kälte oder was glaubst du, warum hat man das
ja,
so?
Ja, da geht es, glaube ich, stärker eben um Isolation und Einsamkeit. Also ich habe dann auch nochmal gedacht, eigentlich scheitern ja alle Beziehungen, ja, die irgendwie um Nähe bemüht sind, auch zwischen dem Bird und dem Irving zum Beispiel. Da entwickelt sich ja so eine zarte Liebesgeschichte zwischen diesen beiden alten Männern, die ja total auch total schön inszeniert ist, aber auch da endet die in so einer Unmöglichkeit sozusagen. Ja, also innerhalb der Bürowelt ist sie verboten sozusagen und außerhalb ist sie irgendwie auch nicht möglich. Das bleibt dann auch ein bisschen diffus, warum eigentlich nicht. Also der hat einen Partner, okay, der Bird, aber der hat dann noch irgendwelche Sachen gemacht, wird auch nur angedeutet, dass er Leute irgendwo hingefahren hat und die dann nicht wiedergekommen sind. Und dass er den Irving quasi retten will, indem er ihn fortschickt. Ja. Dann der Mark S., die Namensgebung finde ich irgendwie auch irgendwie ganz interessant. Ja. Also ja, weil Mark S. spricht man wie Marquez. Das könnte mal Hinweis auf Garcia Marquez sein. Dann Dylan könnte Dylan Thomas sein. Boah. Und Helly R. könnte irgendwie Hell You Are oder Hellish oder irgendwas ist mit Hölle irgendwie assoziiert. Ah, ist
das
irgendwie auch,
ist genial.
Ja. Ja. Aber auch das Helly-Theorem von dem österreichischen Mathematiker Helly.
Das wir natürlich kennen.
Natürlich. Ich habe das natürlich nachrecherchiert. Ich habe es leider nicht verstanden. Also es ist irgendwie Konvergenzgeometrie. Ja, ist ein Teilbereich der Mathematik. Und irgendwie geht es um Mengenlehre und Schnittmengen und so. Ich habe das versucht zu verstehen, weil die natürlich als Figur besonders interessant ist, weil sie ja dem Clan, der Lumen gegründet hat, angehört und sich da ja sozusagen als Marketingaktion da reinschleust und sich auch dieser Operation, diesem Eingriff unterzieht, um zu zeigen dann den Aktionären oder wem auch immer, hier, das ist ja alles ganz toll, was wir machen und die ja dann auch gegen die eigene Firma arbeitet. Also die kommt dann zurück irgendwann in diese Bürowelt, ohne dass der Chip aktiviert wird. So habe ich das jedenfalls verstanden am Ende, dass sie dann nur noch eine Person ist. Und dann aber mit dem Mark, in dem sie sich verliebt, ja quasi dann zusammen sein will. Also dann sozusagen sich abtrünnig von ihrer Familie ist. Ihre Beziehung zu ihrem Vater scheitert auch. Also da ist ja auch keine wirkliche Nähe. Und da ist diese Liebesbeziehung zu der Helly A vielleicht eine Ausnahme. Also das könnte, also darum wird es, glaube ich, ganz stark gelingen.
Wir müssen unbedingt noch über diese Helly-Theorie sprechen. Ja. Ja? Weil sie ist ja tatsächlich sowas vielleicht wie eine Schnittmenge. Ja? Das ist ohne zu wissen, ja, was die Helly-Theorie wirklich ist. Aber ist mir das hängen geblieben, wo du sagst, das ist, hat das möglicherweise mit Schnittmengen zu tun. Wir werden recherchieren, um zu verstehen, ob wir verstehen, was die Helly-Theorie ist.
Aber ich glaube, dass diese Namensgebung ganz symptomatisch für diese Serie ist, die ganz viele Fährten legt. Entweder man versteht sie nicht oder die laufen ins Leere, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was Garcia Marquez damit zu tun hat. Der ist halt an Demenz erkrankt irgendwann, ja. Aber geht es jetzt da wegen Hirn? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht sind das nur so Gags von den Autoren. Auch der Milchik, ja, Mr. Milchik, das klingt ja eher so osteuropäisch, dieser Name. Also es ist aber ein Afroamerikaner, der den spielt, da hat man irgendwie sowas. Und dann wird ja einmal ist ja dieser alte Bürokollege, Der kriegt ja ein neues Team, der Mark, in einer Folge. Ich glaube, das noch in der ersten Staffel. Wird er ja dann so verballhornt, der Name mit, ich dachte, da ist Mr. Milkshake oder irgendwie sowas. Ja, was er dann eher so eine rassistische Komponente dann sein soll. Und der kriegt ja so ein Gemälde geschenkt von Lumen, der Milkshake, wo, das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber da fühlte er sich ja quasi in seiner ethnischen Zugehörigkeit angegriffen, weil er da, glaube ich, so der Kier dann mit dunkler Hautfarbe gezeigt war. Oder irgendwas war da, so eine Anspielung auf seine ethnische Zugehörigkeit. Und der dann mit der Katie, also eine Frau aus der Führungsabteilung, dann fragt, die auch Afroamerikanerin ist, ob sie sich hier nicht irgendwie auch rassistisch gedemütigt fühlt und so, die da aber ganz abweisend drauf reagiert. Also ich finde die Namensgebung dann schon interessant, ohne da jetzt definitive Erklärungen zu haben.
Der Punkt ist ja nur, also Namensgebung interessant, aber wenn man jetzt irgendwie nur sinnlose Fährten legt, ja, die eigentlich zu nichts führen, ist es wieder so eine andere Sache. Ich habe mir gedacht, das hat vielleicht irgendwie was mit Gewissenskonflikten zu tun. Also auch die Gewissenskonflikte sind unlösbar, nämlich in dem Sinn, dass ich ja quasi das Outie mag, will Gemma zurück, Innie mag, liebt Helly, dass eine Pattsituation ist, die eigentlich unlösbar ist und die er auch überhaupt nicht lösen kann. Was macht er dann und wieso macht er das, was er tut?
Ja, das fand ich ganz interessant inszeniert, weil im Grunde ist das ja jetzt handlungslogisch klar, dass er sich für die Helly A entscheidet, weil er seine Frau ja gar nicht wiedererkennt. Also das ist ja so inszeniert, dass sie rausrennen wollen und er mit ihr rausrennen will, weil er sich ja selber diese Botschaften geschickt hat und weiß, was er zu tun hat, aber ohne sich genau erinnern zu können. Und dann gehen die ja durch die Tür und bei der Gemma funktioniert das dann schon, dass sie sozusagen auf Outie wieder zurückgeschaltet wird, aber er steht noch vor der Grenze. Und in dem Augenblick, die Tür fällt zu, die ist nur von innen zu öffnen, die Gemma kommt also nicht mehr rein. Und dann kommt die Helly und stoppt ihn. Und er guckt zurück und dann erkennt er dann seine Innie-Liebe sozusagen als Innie. Und dann ist ja eigentlich logisch, dass er da bleibt. Nur, wie es inszeniert ist, ist, dass er ja immer zwischen der Gemma, die er noch durch so ein Fenster in der Tür sieht, und Helly hin und her blickt. Und es sieht dann tatsächlich aus, als wenn er sich bewusst entscheiden würde. Was ja voraussetzt, dass er sich an die Gemma auch erinnern kann. Und das fand ich von der Inszenierung her irgendwie ganz interessant gemacht, weil das eigentlich unklar war.
Aber ist das stimmig? Weil im Grunde genommen ist ja er drinnen, ja, und Gemma draußen sozusagen, also dass er eigentlich gar kein Gefühl haben müsste.
Deshalb meine ich ja, handlungslogisch ist es dann eigentlich nicht stimmig. Und dann stellt sich aber auch die Frage, warum kommt er überhaupt in diesen Gewissenskonflikt und sitzt die Identität dann oder das Gefühl, Zuneigung, Liebe, was weiß ich, dann doch tiefer als nur im Gehirn und in der Erinnerung oder so. Also vielleicht wird da sowas suggeriert.
Oder bricht da was auf oder so irgendwie.
Ja, so. Also
schon für die dritte Staffel irgendwie eine Überleitung gelegt. Irgendwie muss es ja weitergehen, nicht?
Aber es bleibt letztlich unklar. Und dann ist ja dieses dann schon fast etwas kitschige Bild, wie sie dann davonrennen und das Bild dann einfriert, wenn sie gegen... Ja, aber das würde ich auch sagen, das kann man auch als satirische Zuspitzung dann verstehen. Es ist so ein Bild, was man, von dem man denkt, dass man es schon 100-mal gesehen hat, in welchen, weiß ich nicht, Dramen oder keine Ahnung, ja. Und dann fand ich noch interessant, dass dann am Ende dieses Warner Brothers rot erscheint im Abspann. Dann wird der Bildschirm ja so rot, rötlich und so rot von der Ästhetik her. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Warner Brothers hat dann so, zum Beispiel bei A Clockwork Orange hat man das, so Farbtafeln, rot, blau, rot und dieses Rot, das ist Warner Brothers, das haben die auch in anderen Filmen. Exakt das, ich weiß nicht, warum sie es genommen haben, keine Ahnung.
Sehr interessant.
Ja. Eine weitere Fährte. Es wird auch so grobkörnig am Ende, das Bild. Also wenn die so der Kamera entgegen ans Bild friert ein, und das ist ja eigentlich auch so eine etwas veraltete Filmästhetik, dass das Bild dann so einfriert und dann hat man diesen Freeze-Frame und es ist auch so komisch grobkörnig, das Bild. Mhm. Also das meine ich halt, die spielen so viel mit Referenzen und so Anspielungen.
Eine weitere große Frage, und wir bleiben mehr oder weniger in der Mathematik, wenn man so will. Was bedeuten die Zahlen am Computer?
Ah, das ist eine spannende Frage. Da habe ich eine These anzubieten. Ich weiß nicht, wie schlüssig ihr die findet, da bin ich mal gespannt. Es kommt ja raus, dass die in diesen ganzen unterschiedlichen Räumen ist, die Gemma. Die wird ja dann immer in irgendeinen Raum geführt, dann ist sie beim Zahnarzt, dann ist sie bei irgendeiner komischen Weihnachtsfeier mit ihrem Mann oder so, also der ihr Mann sein soll, der ja aber eigentlich dieser Arzt ist, dieser Dr. Mauer. Und die Miss Kobel erklärt ja in der letzten Folge, dass diese Zahlenkolonnen, diese Zahlenformationen,
Gemütszustände,
also Building Blocks heißt das dann im Original, ja, also Blöcke, Bestandteile ihres Gemüts sind. Und ich hatte das so verstanden, wenn man das jetzt in eins setzt mit diesen Räumen, dass es vor allem um Leid geht. Und das verrät er uns ja, der Mr. Drummond in der Opferszene, wo die Ziege geopfert werden soll. Kiers Eternal War Against Pain. Oder das ist, glaube ich, das, worum es Lumen geht, nämlich die Auslöschung des Leids der Menschen. Und es gibt verschiedene Formen des Leids, die in unterschiedlichen Zimmern getriggert werden. Und sie ist die Testperson, über die dann bewiesen werden soll, dass man diese unterschiedlichen Formen des Leidens ausmerzen kann. Und Cold Harbor ist sozusagen das ultimative Leiden, nämlich das Trauma der Fehlgeburt für die Frau. Und das ist ja dann der ultimative Test, an dem dann bewiesen werden soll, dass diese Abspaltung des Leidens erfolgreich mit dieser Lumen-Technologie vollzogen werden können.
Wie bist du darauf gekommen?
Ja. Chatten mit meinem Kumpel, dem Historiker, und nachdenken. Und der entscheidende Satz,
das meinte. Alkohol im Spiel.
Nein, das war kein Alkohol im Spiel. Aber das ist dann auch mal bei dieser Opfergeschichte. Und da spricht er das ja klar aus. Eternal War Against Pain. Das heißt, glaube ich, Pain. Ich habe den Satz auch noch hier. Ja, Against Pain.
Ja,
we commit this animal to cure in his eternal war against pain, sagt er. Ah, das ist es. Und dann, was passiert denn in den Zimmern? Ja, es sind immer Schmerzen beim Zahnarzt. Mhm. So klassische Schmerzsituationen. Wer geht schon gern zum Zahnarzt, ja? So, dann Weihnachten. Auch pain in the ass, ja? Für die meisten Leute, ja? Also so Karten schreiben und so. Das ist ja dann auch, es ist alles immer so ein bisschen satirisch, auch überspitzt definitiv. Aber irgendwie so trostlos dann trotzdem. Ich finde, also bei allem überwiegt, bei einem satirischen Spiel und so, was so lustig sein könnte, finde ich, überwiegt immer diese Trostlosigkeit. Also das fand ich wirkungsästhetisch ganz stark mit dem.
Aber das heißt, jeder Gefühlszustand oder jeder Gemütszustand ist eine Zahl?
Nein, also ich hatte das so verstanden, deshalb, jetzt kommen wir auf die Tätigkeit von dem Mark S., der wird ja auch die ganze Zeit immer so ein bisschen, schon fast wie so eine Messias-Figur von Lumen genannt. Oder Mark S., das ist der Wichtige, das ist so wichtig und so weiter. Und ich glaube, das gibt es ja noch so eine andere Zentrale, wo die dann ihre, von der Gemma, die organischen Vorgänge überwachen. Da gibt es ja so eine Art Röntgenbild, wenn die redet oder den Mund aufmacht und so weiter, und dann drückt er immer irgendwie eine Taste. Und ich glaube, jedes Mal, wenn er eine Taste drückt, als wenn es irgendeine körperliche Reaktion von der Gemma gibt, drückt er irgendeine Taste oder so, und das wird dann, glaube ich, kodiert in solchen Zahlenformationen, die aber nur der Mark interpretieren kann, weil er so eine intensive Beziehung zu seiner Frau hatte und die Erinnerungen teilt und so weiter. Und deshalb muss der die interpretieren und deuten und rausfiltern, und dann können die abgespalten werden. Das ist ja total spekulativ, aber ich könnte es mir sonst nicht anders erklären.
Aber warum die anderen machen das ja auch, ja? Die machen ja auch, die schmeißen ja auch.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Aber dann, die sind vielleicht mit anderen Personen verbunden.
Okay.
Also, aber keine Ahnung. Oder weil der diese Arbeit machen muss, braucht der Kollegen, und das ist dann alles so ein bisschen, weiß ich nicht, damit das irgendwie so einen Anschein von Büroleben hat und dass die dann alle irgendwie das Gleiche machen, und vielleicht läuft das ins Leere, was die machen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Aber dann speichert er ihre Gemütszustände ab.
Oder ja, wie, und dann glaube ich, ja, beziehungsweise er sucht die ja nur raus. Das heißt, es ist ja so ein bisschen kryptisch, was die Kriterien dafür sind, dass diese, wie die erkennen, und die sagen ja nur am Anfang ganz lapidar, ja, du wirst doch schon dahinter kommen, du wirst das erkennen. Und dann, ja, also das sagen sie ihr, glaube ich. Bei ihm ist das, also sie, die Helly. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das erklärt wird, aber es bleibt ja völlig kryptisch. Die sagen ja nicht, ja, du musst die rausnehmen, was weiß ich, wenn das so und so steht oder so, sondern einfach, guck dir die Zahlen an, dass das auf dich wirken, und was dir dann irgendwie komisch vorkommt oder irgendwas sagen die da, dann filterst du die raus. Und so habe ich das verstanden. Was anders macht das für mich erstmal keinen Sinn, aber vielleicht kommt ja noch eine andere Erklärung.
Wir werden sehen. Cold Harbor hast du schon angesprochen mit der Fehlgeburt. Gibt es da dann wahrscheinlich auch eine Wording-Überschneidung oder Inspiration?
Naja, erstmal in dieser Bezeichnung des Raums, also ich habe für die Zuhörer nochmal, jeder Raum hat eine eigene Bezeichnung, die mal ein Stadtnamen sein kann, mal irgendwas meistens recht nicht sagen. Cold Harbor ist für mich dann wieder mit dieser Kältemotivik erstmal verbunden in dem Wort. Allerdings habe ich gelesen, dass es dann noch so ein bisschen Wortspiel gibt, angeblich, dass diese Wiege, die der versucht aufzubauen, da gibt es in dieser Erinnerungssequenz, da auch irgendwie Cold Dabor draufsteht. Also dann sozusagen, ich habe das nochmal mir angeguckt, ich habe es nicht gefunden, diese Aufschrift. Aber ich habe das gelesen irgendwo im Internet, dass es das angeblich gibt. Okay. Aber warum das jetzt Cold Harbor, ich glaube, dass es, also wie gesagt, das ist das ultimative Leid, ist dieses Fehlgeburt für diese Frau. Und das ist ja dann der Test am Ende, ob diese Abspaltung funktioniert. Ja, ob sie dann Gefühlsregung hat oder nicht. Oder ob sie das einfach, diese Wiege auseinanderbauen kann, die ja für das Kind gekauft wurde, dass er nicht gekommen ist. Ja.
Aber was bedeutet das, wenn er das Projekt jetzt abschließt oder ob er es nicht abschließt? Das war ja ganz entscheidend.
Also ich habe das so verstanden, wenn man jetzt in der Logik meiner These da bleibt, er musste das Projekt abschließen, damit ultimativ alles Leiden sozusagen, Leidensempfinden abgespalten ist. Und erst dann konnten die diesen Test mit Cold Harbor machen. Das kommt ja dann, er muss erst das Projekt abschließen, und dann wurde sie zu Cold Harbor geschickt. Also das war sozusagen der finale Schritt, um jegliches Leiden von dieser Frau, von dieser Testperson abzuspalten.
Der Serienerfinder Dan Erickson sagt, die Antwort auf die Frage, was Cold Harbor ist, führt, selbst wenn man das ziemlich offen versteht, zu einer größeren Frage. Und die bleibt offen. Also kryptischer geht es fast nicht mehr. Es ist eigentlich zum Wahnsinnig werden, oder?
Gut, was soll er anderes sagen? Also wenn er die Serie schon so aufbaut, dann muss er es natürlich kryptisch halten und natürlich ganz, ganz viel versprechen. Das passt ja auch zu dieser Religiosität dieser Firma auch. Ja? Also die ist ja wie so eine Sekte aufgebaut. Ja? was auch eher an den Apple-Konzern erinnert, ja, irgendwie diese Apple-Stores, die ja wie Tempel aussehen und so weiter. Auch finde ich von der Ästhetik her, diese Gänge mit diesen Wänden hinter jedem Wandteil kann sich irgendein Raum verbirgen, in dem irgendwas Komisches passiert, zum Beispiel eine Ziege geopfert wird, ja, und so weiter. Manchmal sind Türen da, aber anscheinend sind diese Wände auch Türen, wie sich dann ja herausstellt. Ich glaube, dass diese Leidensthematik, was ja so ein Topos auch ist, den wir zum Beispiel aus Brave New World kennen, Gattaca und so weiter, das ist ja schon so ein dystopischer Topos, dass das Leiden da zu uns als Menschen gehört, sozusagen als anthropologische Konstante, auch als überhaupt konstitutiv dafür, dass wir Freude empfinden können und so weiter und so fort. Ich habe dazu nichts gefunden. Also die Texte, die ich gelesen habe, da ging es eigentlich immer nur um Arbeitswelt und Macht und Disziplinierungsgesellschaft und so weiter und so fort. Ist ja auch alles richtig, steckt auf jeden Fall auch ganz stark in der Serie drin. Insofern meint er vielleicht sogar das, ja, dass das sozusagen das Ziel von Lumen ist, das Leiden zu eliminieren, was ja schon auch deutlich ausgesprochen wird. Und ich habe jetzt, vielleicht, es steht bestimmt schon irgendwo, weil der Satz wird ja gesagt.
Ja.
Und dass er das vielleicht meint und dann vielleicht die große Frage ja, die er wahrscheinlich auch nicht beantworten kann, weil es eine philosophische ist. Einerseits ist das ja ein Ziel von uns, von unserem Streben, Leid zu minimieren, schon allein in der Anästhesie, in der Medizin und so weiter. Keiner will Zahnschmerzen haben oder Operationen irgendwie ohne Narkose haben. Ja. Andererseits, was ist das für eine Gesellschaft oder was wäre das für eine Gesellschaft, in der es kein Leiden mehr gäbe? Oder wo man bei jedem aufkommenden Leiden direkt irgendwie das abstellen könnte. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine ganz große Frage, die wahrscheinlich auch Dan Erickson nicht beantworten kann.
Ja, ich habe auch eine Theorie. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar, meine ganzen Überlegungen gingen ja dann doch eher auch ein bisschen hier in diese Richtung, das ist ein Arbeitsplatz. Ja. Und besonders schräg fand ich ja die Szene, beziehungsweise eben dieses ganze Setting mit den Ziegen und mit dem Ziegenopfer. Was hat das denn zu bedeuten? Meine Theorie ist, wir sind an einem Arbeitsplatz, sind die Ziegen die Kolleginnen, das Arbeitsvolk und die Ziegenfrau, nämlich gespielt von Gwendolyn Christie, großartig, ist Gwendolyn Christie die Betriebsrätin?
Dann wäre es aber eine sehr freundliche Betriebsrätin, weil es ist ja schon schön, wie sie sich dann für ihre Ziege einsetzt.
Ja, aber das warte ich mir ja von einem Betriebsrat, oder? Dass er sich für mich einsetzt, ja, weil ich bin die Ziege sozusagen. Ja. Also wir sind die Ziegen und sie ist die Betriebsrätin.
Naja, es würde auch passen, dass sie dieses mittelalterliche Kostüm anhat, dass die Betriebsräte, also sowas vielleicht dann auch als veraltet irgendwie angesehen wird und sie auch nicht wirklich was ausrichten kann. Also hinterher nimmt sie die Waffe in die Hand.
Die Betriebsrätin. Ja.
Hinterher nimmt sie die Waffe in die Hand und bringt ja dann oder trägt dazu bei, dass dieser bestialische Mr. Drummond da zur Strecke gebracht wird. Fand ich übrigens auch interessant, dass dann diese Führungskräfte sich ja wirklich als Tiere dann in der Stresssituation dann outen. Das ist ja sowohl bei dem Drummond, der ja immer bestialischer, animalischer wird, aber auch der Milchshake, wie der dann auf diesen Schrank, den er dann umschmeißt, springt, hat ja auch was total Animalisches.
Mhm. Na, Teufel
ist ja, das. Ja, Teufel, ja, irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Gorilla, der dann so da drauf springt und dann da so kauert irgendwie. Und das fand ich dann erstmal ganz interessant, wie sich so dieses Vertierte dann in dieser Hightech-Atmosphäre, in dieser sterilen Atmosphäre dann, wie es dann doch rauskommt.
Ja. Aber was ist deine Theorie? Wofür stehen die Ziegen und wofür steht sie?
Ja, also die Ziege ist irgendwie so ein total vielfältiges Symbol. Ja, Zeus wurde von einer Ziege genährt, dann als Opfertier natürlich schon auch verbreitet, ja, sowohl dann auch in der Antike. Dann im Christentum natürlich auch der Ziegenbock mit dem Teufel dann im Satanismus eher in Verbindung gebracht wird. Da muss man hier vor allem dann immer auf die konkrete Inszenierung schauen. Ist das ja ein süßes Zicklein? Also eine kleine Ziege, die irgendwie niedlich ist. Und da kommt mir eher das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein in den Sinn. Das würde aber vielleicht auch noch eher zu deiner Kollegin-Theorie passen, dass hier eine Kollegin geopfert wird, irgendwie für die Firma, so symbolisch. Also insofern passt das ganz gut. Da frage ich mich aber, warum sie die Schafe genommen haben, die dann... Finde ich dann nochmal besser.
Fände ich auch süßer. Ja. Lämmchen wären netter
gewesen. Ja, irgendwie so. Ja, also es würde besser passen. Ja. Aber warum dann die Ziege? Ziege steht doch als Symbol für Freiheit und Eigenwilligkeit, Weisheit, Wohlstand. Also ich habe alles Mögliche gefunden. Mhm. Ja. Und da haben wir es wieder. Da haben wir wieder so ein vielfach kodiertes Symbol, wo sich jeder was denken kann irgendwie.
Ich habe ja schon die Hoffnung gehabt, eben für die zweite Staffel, da waren tolle Leute dabei, nämlich eben Gwendolyn Christie, die ich liebe.
Ja.
Sie ist 2 Meter groß, ich habe sie mal in Natura erlebt. Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend. Dann Meredith Weber, ich bin totaler Fan. Nicht zu vergessen Sandra Bernhard. Ihr wisst, wer Sandra Bernhard ist.
Ja, natürlich, auch großartig.
Aus Roseanne, unvergessen.
King of Comedy, da spielt ja diese furchtbar nervige Stalkerin. Ja, also, und
so gut.
Ja. Also, aber da habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen wie Name-Dropping und wieder so Fährten, ja, die kennt man daher, die kennt man daher, die Meredith Weaver oder whoever, kannte ich aus Nurse Jackie, irgendwie, wo sie eine total sympathische Rolle spielt und so, aber ich bin auch nicht weitergekommen. Mhm. Also man hat dann diese ganzen Assoziationsketten sozusagen und auch wieder durch die Gänge rennt. Übrigens auch brillant inszeniert, diese ganzen Runs durch diese Gänge von der Kameraführung und so, fand ich sehr beeindruckend. Hat mich dann tendenziell auch an King of Comedy so ein bisschen erinnert. Da gibt es ja auch diese Szenen, wo der Protagonist durch die Gänge von diesem Büro da rennt. Aber auch an, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, dieses Remake von Ben Stiller, Das geheime Leben des Mr. Mitty. Mhm. Was ja auch in so einer sterilen Atmosphäre spielt. Also da gibt es ja schon auch Parallelen.
Also den Anfang ist ja auch gesehen. Der Regisseur.
Ja, genau.
Oder der dahinter steht eigentlich auch der hinter der Serie, kann man sagen. Mhm.
Genau. Also mit der Ziege, ich habe auch keine eindeutige Interpretation oder wo ich sagen würde, das ist jetzt das Naheliegendste, aber ich finde deinen Ansatz da ganz gut mit den Kollegen.
Das freut mich sehr. Ich finde es ja interessant, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, es ist eigentlich eine Serie, die uns ratlos hinterlässt. Ja, auf der anderen Seite eben sprechen wir jetzt und ich finde es immer faszinierender, je tiefer wir in diese Materie eindringen. Ich glaube, vielleicht ist sie doch gut und wir ehren uns alle.
Also vielleicht mal so ein bisschen ein Plädoyer für die Serie. Also gut finde ich sie schon, ob sie jetzt fesselnd ist und ob man das jetzt durchhalten muss, die 2 oder dann 3 Staffeln. Das finde ich fraglich. Und zu dem Konzept nochmal, wie ich schon sagte, ich finde als Serienkonzept funktioniert das nicht so gut, weil den Zuschauern da ein bisschen zu viel abverlangt wird. Also sich da jedes Mal überwinden zu müssen sozusagen, aber also uns ging das ja anscheinend so und es wird einem ein bisschen zu wenig Halt geboten. Ja, und ich glaube schon, dass man das auch verdichtet hätte darstellen können, ein bisschen mehr wirklich auch Spannung mit reinzubringen und so weiter, wäre schon gegangen, glaube ich. Und ich glaube, dass man diese 2 Staffeln auf vielleicht, weiß ich nicht, entweder eine sogar oder ja, vielleicht auch eine längere mit 12 Folgen oder so hätte verdichten können, ohne dass das an Qualität verloren hätte.
Du hast jetzt vorhin schon diese Leidensthematik angesprochen. Ist das der Subtext der Serie oder was will uns das eigentlich alles sagen?
Naja, also es steckt natürlich schon auch so dieser Gedanke dahinter, mit dieser religiösen Inszenierung von diesem Konzern, dass dann Tech-Konzerne sozusagen unsere neue Religion werden. Man könnte jetzt natürlich noch weiter ausholen und von Adorno und Horkheimers Dialektik der Aufklärung darum schwadronieren, ja, dass wir mit der Aufklärung ja so eine Entmystifizierung der Welt beanspruchen sozusagen, die uns ja mehr Wohlstand und mehr Souveränität und so weiter verschafft, muss man jetzt kurz zu fassen, aber gleichzeitig dann die technologischen Möglichkeiten dann im Grunde zu so Götzen werden sozusagen, also so eine Götzenverehrung von Technologie und Wissenschaft und das ist ja hier der Fall. Also es ist ein Tech-Konzern, der sich wie eine Sekte geriert, die Mitarbeiterin irgendwelche Phrasen da aufsagen, auch diese Bilder, die dann da hängen und so weiter. Das am Ende ist ja dann dieses Bild, wenn die aus dem Aufzug kommen, sehen sie dann den Mark im Mittelpunkt wie so eine Jesusfigur, auch mit diesem zum Leuchten und so weiter. Ja, also das ist ja ganz so ganz stark aufgeladen und dass das dann aber letztlich wieder in so eine Abhängigkeit führt. Eben von Technologiekonzernen und so weiter.
Eine Frage, aber ist es nicht auch ein bisschen eine Kritik an der realen Situation von Arbeitsplätzen, gerade speziell in den USA?
Ja, klar.
Wo man sagen also kann, diese Unternehmen werden ja teilweise tatsächlich so geführt. Ich denke jetzt an, ich weiß nicht, ja, Tesla oder ohne es zu wissen, ja, wie es dort ausschaut. Aber ich glaube, von Amazon weiß man, ja, also dass diese Büros so aussehen sollen, dass man nicht mehr heimgehen will. Ja? Also das sollen ja ganz gemütliche Plätze sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben, wir sind gemeinsam. Und diese Sektenartige, das haben ja doch gewisse Firmen auch in sich.
Aber das ist nicht so trist, oder? Weil Google ist ja eben bunter Happy Place und nicht irgendwie...
Ja, da steht dann Kicker auch und so weiter. Da gibt es schon Widersprüche, nämlich auch, dass hier die Freizeitpersönlichkeit und die Arbeitspersönlichkeit so strikt getrennt sind. Und eigentlich ist der Trend ja zu ständiger Erreichbarkeit und dass Privat und Arbeit eher verschwimmen. Mhm. Also das wäre dann so ein Widerspruch. Aber was ganz klar eine Parallele ist, ist dieses ideologisch Aufgeladene und Apple und Amazon weiß ich jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich auch zensieren. Ja, doch, bei Amazon Music werden ja, glaube ich, auch manche Songs dann zensiert oder irgendwie. Also, die dann auch bestimmte so moralische Setzungen auch haben dann. Und hier ist das natürlich auch alles satirisch überspitzt, ja, in der Serie. Das würde ich dann schon sagen, dass es da auch ganz starke Parallelen gibt. Und diese Infantilisierung, also wenn die da auch sitzen mit dem Ball und dann irgendwas über sich sagen müssen. Und dann sagt der Irving, glaube ich, ja, er kann alle Glaubenssätze von Kia aufsagen, irgendwie sagt er dann über sich und so.
Oder wenn sie was erreicht haben, dann dürfen sie in den, wie heißt es, Spa irgendwo.
Ja, sowas, genau, also die seltsamen, das sind so Infantilisierungen, also und das hat ja auch dann in der Kicker da steht und so weiter. Die verkaufen das dann natürlich, das wird dann irgendwie heimlich und so, aber es soll ja auch nur die Produktivität steigern und es ist irgendwie auch eine Form von Infantilisierung. Ja.
Auf der anderen Seite hat man eben diese Kritik, die im Moment ja auch von jungen oder jüngeren Menschen, die sagen, also die Arbeit ist eigentlich etwas, was ich nicht tun möchte. Ich will weniger machen, weil die Arbeit eigentlich zu Isolation führt und zur Entfremdung. darum geht es doch auch.
Dieser marxistische Entfremdungsgedanke, der ist natürlich ja auch ganz stark, weil die gar nicht wissen, was sie machen. Ja, die haben da diese Zahlen und sie wissen es eigentlich, es bleibt total diffus und so und sinnentleert. Und da hat man natürlich schon auch diese marxistische Kritik an der Entfremdung der Arbeit auch ganz stark drin, ja, auf jeden Fall.
Ich darf jetzt auch nochmal Serienerfinder Dan Erickson zitieren. Er sagt, die großen Alpha-Geheimnisse der Serie, die sich darauf beziehen, was das Unternehmen letztendlich vorhat und was seine Agenda ist, werden wahrscheinlich noch einige Zeit geheimnisvoll bleiben. Reit, wie kann es denn jetzt weitergehen in der dritten Staffel?
Naja, interessant ist ja, dass die jetzt quasi ja drinnen bleiben und der Mark ja auch drinnen bleiben muss, damit er seine Liebe retten kann. So, andererseits ist die Helly A ja, gehört die zum Eagan-Clan und kann ja ein- und ausgehen. Und dann ist aber die Frage, wie rettet sie ihn da raus, dass er aber in die bleibt? Das könnte ich mir vorstellen, ist so ein dramaturgischer Zweig. Dann gibt es ja noch Miss Cobalt. Ich kann mir vorstellen auch, dass diese Whole Mind Collective, die in der ersten Staffel auftaucht, diese Untergrundorganisation, die ja so ein bisschen den Anschein von so einer ja, Protestorganisation, vielleicht sogar Terrororganisation hat, die Lumen stürzen will, dass die vielleicht dann auch noch mal ins Spiel kommt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und wie verhält sich Miss Cobalt? Ja, die ganz viel Insiderwissen hat. Ist die jetzt auf deren Seite? Oder dann kommt sie doch zu Luminue? Mr. Milchick finde ich auch interessant, der ja dann auch in dieser völlig abstrusen Feier dann mit dem Kier als Wachsfigur neben sich ja auch dann auch rebelliert und dann irgendwann dem widerspricht. Also der ist ja auch, der ist auf der Kippe, habe ich das Gefühl. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ganz viel passiert. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich den fast am interessantesten, weil der einerseits, ja, dann fragt man sich auch, warum haben die den ethnisch so gewählt? Warum haben die den Afroamerikaner genommen, den so besetzt? Weil der einerseits terrorisieren will und erfolgreich sein will, dann aber auch diese rassistischen Demütigungen dann noch erträgt, also da sozusagen als Vertreter einer Minorität, vielleicht dann doch aber dann eher geneigt ist, da auch zu rebellieren, weil er das dann doch nicht auf sich sitzen lassen will und so weiter. Und den finde ich da ganz spannend. Also das könnte ich mir vorstellen, dass der dann, weil der ist auch relativ konstant dabei und immer wieder kommt dieses Aufflackern von Rebellion, auch wenn er dieses Gemälde, was er dann geschenkt bekommt mit seiner Beförderung, dann da drauf guckt und man merkt, er ist überhaupt nicht glücklich darüber und schiebt das dann weg irgendwie auf ein Regal. Und also wird das dann eigentlich loswerden. Also ich glaube, dass es dann eine Rebellion gegen Lumen geben wird und dann ist die Frage, welche Allianzen wird es da geben und ob die Helly wahrscheinlich dann auch von innen sich beteiligen wird und vielleicht sogar das, ja, meinetwegen etwas kitschige Motiv, die Liebe überwindet alle Grenzen, dann vielleicht dann wird so angedeutet. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Serie das auch schafft, das originell umzusetzen dann.
Mhm, ja.
Das glaube ich schon.
Aber du glaubst eine Rebellion?
Ja, das ist ja schon alles so angelegt. Ja.
Das bringt die Ziegen wieder ins Spiel.
Ja.
Und die Betriebsrätin.
Ja. Apropos Betriebsrätin, der Arbeitsplatz eignet sich ja offenbar sehr gut als Ort des Schreckens. Mir fällt da auch der Consultant ein oder natürlich Shining, wenn man so will.
Ja.
Warum ist denn der Workplace eine so gute Bühne für den Horror und Thriller?
Naja, ich glaube, das liegt daran, dass Arbeit von uns oftmals, oder wie darüber gesprochen wird, muss man ja auch sagen, dann eher so als Zwangsveranstaltung gesehen wird. Ja, man muss da jeden Morgen hin und mit Menschen, die man sich nicht aussuchen kann, viel Zeit verbringen. Gibt ihr dann auch so.
Und, mir geht's ständig so.
Man hat ganz viel mit Widerstandsüberwindung zu tun. Und vielleicht muss man sogar noch einer Tätigkeit nachgehen, die man gar nicht mag, ja, oder nicht mehr mag oder so. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass das so ein bisschen veraltet ist. Meistens, mir fallen komischerweise eher komödiantische Inszenierungen ein. Das Apartment von Billy Wilder zum Beispiel, ja. Oder auch Stromberg, jetzt um wieder im Serienformat zu sein.
The Office, ja.
Ja, The Office dann, genau. Und ja, aber ich glaube, das könnte so ein Grund sein, warum sich das auch für sowas eignet. Und dann ist es ja immer so ein bisschen vermeintlich. Das heißt, man kann ja kündigen. Geht ja. So, okay. Und wir haben jetzt noch ein relativ gutes soziales Netz. Das heißt, man fällt da nicht direkt ins Bodenlose. Ja. Und es wird dann aber eher so als Zwangsveranstaltung doch gesehen, weil man denkt, das ist eine finanzielle Abhängigkeit. Ist das zu einem gewissen Grad natürlich auch und so weiter. Das hat natürlich auch ganz viel mit Identitätsbildung zu tun. Wenn man sagt, dass man arbeitslos ist, ist das immer noch stigmatisierend, würde ich sagen. Hängt natürlich auch so ein bisschen vom Milieu vielleicht ab. So. Und ja, wie man selbst auch dazu steht. Und deshalb, und es ist dann immer so ein Mikrokosmos. Ja, und es ist ja tatsächlich so, man hat dann auch seinen Office-Happy vielleicht oder seine Office-Wife so ein bisschen, da gibt es ja diese Formulierung. Und dass man natürlich eine Art von Arbeitspersönlichkeit auch hat. Also ich bin an der Uni natürlich auch anders als privat und hier wieder anders als in der Uni und privat. Also so, das ist ja klar. Ja, und ich glaube, dass sich das deshalb auch eignen würde, um solche Fragen der Identität oder Abspaltung oder so dann tatsächlich auch zu thematisieren. Ja, wobei Shining weiß ich gar nicht, ja, das ist klar, das ist natürlich auch ein spezieller Arbeitsplatz an dem Hotel. Mit. Aber wir haben auch das Kältemotiv ganz stark mit der Fehlandschaft.
Stimmt,
ja. Also, und das Labyrinthische, ja, also es ist ja dann sowohl in Shining ganz starkes Motiv, als auch hier mit den Gängen hat das ja auch ganz starken Labyrinthcharakter, weil als Zuschauerin kennt man sich null aus. Ich bin immer ganz beeindruckt, dass sie wissen, wo sie hinrennen.
Ich finde schon, dass es einen Shining-Charakter hat, Severance.
Ja, wir merken, es tun sich immer mehr Elemente auf und Ebenen, auch wenn wir die Serie jetzt nicht so spannend gefunden haben.
Definitiv.
Ja, es ist was spannender, darüber zu reden, als sie zu schauen, finde ich.
Ja, ja, auf alle Fälle war es spannend, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank für das Gespräch, dass du bei uns heute Gast warst, lieber Reit.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. War ein sehr anregendes Gespräch.
Und auch euch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Antonia Arbeiter Raut an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Ciao.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.